Ja, ihr werdet euch wundern, warum der Podcast jetzt erscheint, aber wir haben was richtig Gutes für euch zusammengestellt.
Eine Folge, die wirklich spannend ist.
Ja, wir sprechen nämlich mit dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Paul Schaffran.
Und mit dem sportlichen Leiter Thomas Broich.
Die beiden haben nämlich einen Plan, wie es der BVB schaffen kann, mehr Spieler in unseren Profikader zu bringen. Und zwar einen langfristig angelegten Plan.
Wir bringen heute echte Inneneinsichten in die Art und Weise, wie Borussia Dortmund im Nachwuchsbereich arbeitet.
Allerdings hier für euch in einer gekürzten Version. Wenn ihr den gesamten Podcast, das ganze Gespräch hören wollt, dann gerne in unserem Jugendpodcast. Jetzt kommen die Highlights. Viel Spaß damit. Mein Name ist Christoph Bühlkamp.
Und mein Name ist Jens Volke.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, willkommen zu dieser Podcast-Folge und direkt am Anfang der Hinweis, wenn ihr diese Folge über eine der klassischen Apps oder Plattformen hört. Ihr könnt uns heute auch sehen. Wir haben ein paar Kameras aufgebaut. Das Setting ist sehr minimalistisch, weil wir haben gedacht, der Inhalt, der wird heute so gut, da brauchen wir nicht so viel Schnickschnack drumherum. Ja, zwei tolle Gäste und deshalb haben wir gedacht, stellen wir die Kameras auf. Also wenn ihr Lust habt, ihr könnt uns auch zuschauen. Und Jens stellt die Gäste jetzt mal vor.
Ja, zu Gast sind heute Paul Schaffran, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Thomas Broich, sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum.
Hallo, hallo.
Hallo zusammen.
Freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Wir auch.
Man sieht euch beide, wenn ich mal hier bin an der Geschäftsstelle, oft zusammen über die Flure rennen, auch in der Küche oder so. Das ist schon so ein bisschen ein Bild der Einheit. Entscheidet ihr alles zusammen, vieles zusammen? Und was mich bei euch mal interessieren würde, seid ihr auch mal unterschiedlicher Meinung?
Also wir entscheiden nicht alles zusammen. So, am Ende hat ja jeder seine Kompetenzbereiche, aber wir sind, was die Grundausrichtung angeht und die Perspektive, die wir haben, 100% deckungsgleich. Und ich finde, zu einer guten Entscheidungskultur gehört immer, dass es unterschiedliche Perspektiven darauf gibt, die wir nicht nur zulassen sollen, sondern auch müssen und haben wollen. Insofern nein, es gibt nicht immer eine Einheitlichkeit über alle Themen, aber wir haben mittlerweile eine Gruppe im NLZ, die jetzt ja nicht nur aus uns beiden besteht, sondern da sind ja auch noch ganz viele andere Entscheidungsträger und Perspektiven, die einfließen, wo wir sehr, sehr, sehr regelmäßig zusammenkommen und dann, wenn es Themen gibt, die aus dem Alltäglichen rausgehen, mit unterschiedlichen Perspektiven draufleuchten, wie würden wir das denn entscheiden und wie zahlt das zu der gemeinsamen Vision ein? Insofern die Vision steht, die ist einheitlich, da gibt es letztendlich keinen Millimeter Abweichung, aber wie das dann in der konkreten Arbeit aussieht mit den 100.000 Themen, die wir natürlich rund um die Jugendlichen haben, da gibt es unterschiedliche Perspektiven und die sind wichtig.
Gut. Über die Vision reden wir dann bestimmt gleich noch.
Ich würde auch sagen, also es herrscht große Einigkeit, was die Stoßrichtung angeht. Aber dann, glaube ich, ticken wir beide so, dass wir gar nicht so viel entscheiden wollen oder müssen. Also wir haben so viele Experten, viele Entscheidungen können auf ganz anderen Levels getroffen werden. Also da sind die Leute viel mehr im Thema. Also nehmen wir den Torwartbereich, nehmen wir Individualcoaching, den Übergangsbereich, die Top-Talente und sowas. Da haben wir so gute Jungs, denen wir so sehr vertrauen und wir pflegen da einen regen Austausch, aber im Grunde ist es oft gar nicht schwer, Entscheidungen überhaupt zu fällen oder eine Einigkeit zu finden, weil eben der gemeinsame Geist schon so vorhanden ist.
Paul, kommen wir zurück zu dir. Du bist nun seit dem 1.7. offiziell Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Wie ist das für dich, mit Ende 30 ein so großes NLZ zu führen?
Oh, interessanterweise macht man sich darüber, oder habe ich mir darüber gar nicht so groß Gedanken gemacht, was das jetzt konkret bedeutet, weil ich ja den Vorteil hatte, dass ich langsam innerhalb des Vereins in diese Rolle habe reinwachsen können. Deswegen gab es für mich gar nicht so diesen einen Moment aus, okay, jetzt hast du die Gesamtverantwortung für den Bereich, sondern ich habe das Glück gehabt, dass mir Lars Ricken über die letzten Jahre immer mehr Verantwortung auch übergeben hat, mich immer mehr in den strategischen und inhaltlichen Entscheidungsprozessen mitgenommen hat. Und deswegen, auch wenn das jetzt nach außen hin ein harter Cut vielleicht ist mit dieser neuen Position, hat es sich für mich intern gar nicht so angefühlt, sondern es ist eher die Idee, die wir mit Lars Ricken zusammen über die letzten Jahre entwickelt haben, für die darf ich jetzt die Verantwortung übernehmen, wohl wissend, dass auch da der enge Austausch mit Lars jetzt ja weiter besteht, weil er als Geschäftsführer natürlich auch weiterhin für das NLZ mitverantwortlich ist.
Jetzt hast du Lars mehrfach genannt und wir haben natürlich auch mit unserem Geschäftsführer Sport darüber gesprochen, warum er eben auch diese personelle Neuaufstellung so vorangetrieben und befürwortet hat. Und das hören wir uns jetzt kurz an.
Wir haben uns da irgendwo neu aufgestellt mit Paul Schaffran, ja, als meinen Nachfolger mehr oder weniger, Eddie Bökamp, dann in den verdienten Ruhestand gegangen. Und nachdem wir eben mit Paul jetzt jemanden aus dem eigenen NLZ befördert haben, der da wirklich gute Leistungen gebracht hat, der das absolute Vertrauen der Mitarbeiter hatte, war uns dann auch klar, okay, wir brauchen jetzt aber auch nochmal einen externen Impuls, ja, jemanden von außen holen. Da haben wir uns wirklich stundenlang mit Thomas unterhalten und waren dann wirklich absolut davon überzeugt, dass das ein kongeniales Duo ist mit Paul und mit Thomas Broich. Und ich glaube, die ersten Erfolge können wir auch schon sehen.
Paul, dein Weg hier zum BVB ist, ich würde sagen, eher ungewöhnlich. Über ein Praktikum bei Sport 5, Studium der Sportwissenschaften mit abschließender Promotion bist du 2021 von Lars Ricken eingestellt worden. Wie kam es dazu?
Ich muss ein paar Dinge da tatsächlich klarstellen. Das eine ist, ich habe mit dem Studium der Sportwissenschaft angefangen, damals 2007, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Und der Weg in den Profifußball war überhaupt gar nicht vorgezeichnet. Ich hatte immer eine enge Beziehung zum Profifußball und vor allem zum Nachwuchsleistungszentrum, weil auch das bei uns familiär bedingt ist. Mein kleiner Bruder ist komplettes NLZ durchlaufen und danach in den Profifußball. Insofern diese Anbindung oder dieses inhaltliche Interesse gab es. Und die im Studium dann war der Schwerpunkt aber eigentlich auf ein managementorientiertes Thema. Deswegen auch das Praktikum bei Spot 5. Gar nicht hier beim BVB, sondern bei einem anderen Verein zu der Zeit. Ich habe mich aber durch das Praktikum auch dafür entschieden, dann, dass der Bereich Sportmanagement gar nicht so sehr der zentrale Bereich ist, der mich interessiert, und habe daraufhin in den damals eher trainingswissenschaftlich orientierten Bereich mit viel Fokus auch auf Sporttourismus gewechselt, habe ganz lange ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob wir da... Ich sehe es ja hier gerade auf der Fragenliste. Ich habe neben der Fußballlizenz auch noch Lizenz in drei anderen Sportarten gemacht. Also ich bin auch Kitesurflehrer, Windsurflehrer, Skilehrer. Das hat meine Studienzeit auch extrem geprägt. Das heißt, ich war gar nicht so sehr auf dem Trip Fußball. Und auch das Thema Promotion. Ich habe 3 Jahre an einer sportwissenschaftlichen Fakultät im Bereich Sportpsychologie promoviert. Eigentlich ein ganz atypisches Thema, weil ich mich eigentlich eher immer darauf fokussiert habe, was macht denn Sportentwicklung mit dem Körper, also eher eine körperliche, eine physische Dimension gehabt. Medizin, Trainingswissenschaft haben mich eigentlich immer viel mehr interessiert. Und diese Möglichkeit hat sich aber eröffnet und ich fand es extrem spannend, auch diese psychologische Perspektive einzunehmen und auch aus der Perspektive mal zu gucken, wie funktioniert denn eigentlich Entwicklung bei jungen Menschen. Und habe dann über 3 Jahre da zum Thema Burnout-Prävention bei Trainern geforscht, sehr intensiv. Habe mit einem Bund deutscher Fußballlehrer allein 800 Fußballlehrer in Deutschland befragt, okay, zum Thema, wie entsteht denn Burnout, was sind Burnout-Faktoren bei Trainern. Und habe aber diese Promotion gar nicht zu Ende gebracht, bisher noch. Das heißt, ich bin gar nicht promovierter Sportwissenschaftler, sondern ich bin, wenn man so will, ewiger Promovent geblieben. Und das ist auch so ein bisschen was mich, glaube ich, auszeichnet. Ich sehe diesen Prozess des Lernens nicht als abgeschlossen ab. Und für mich, da musste auch nicht zwingend ein Titel am Ende stehen, sondern diese 3 Jahre haben für mich in der Perspektive so viel gebracht, dass ich sie nicht missen möchte. Und vielleicht bringe ich sie auch zu Ende. Irgendwann war, und da bin ich ehrlich, irgendwann kam der Punkt, ich habe mittlerweile 3 Kinder, die waren alle klein in der Phase, ja, Promotion und dann BVB irgendwann im Start, dass ich gesagt habe, alle 3 Sachen parallel werde ich in diesem Lebensabschnitt nicht ins Ziel bekommen. Ich fokussiere mich auf das, was beim BVB hier ansteht und auf die Familienkombination. Und diesen dritten Themenblock der Promotion, der wabert jetzt so seit 4, 5 Jahren bei 80% abgeschlossen und wartet aber noch auf sein Finales ins Ziel bringen.
Aber stark, dass du einen Rücklauf von 800 bekommen hast. Also ich habe auch mal eine Uni-Abschlussarbeit gemacht. Also 800 ist ja schon ordentlich. Da hast du ja dann auch wirklich eine Menge Zeit, Mühe und absolut Arbeit reingesteckt. Ihr habt gerade schon die Zahl 100.000 Sachen genannt. Also ja, exemplarisch dafür, was ihr alles macht. Jetzt bitte nennt nicht, auch wenn das ein langer Podcast werden darf, alle 100.000. Aber was sind so die wichtigsten Sachen, wo ihr euch reinkniet im Moment?
Boah, die wichtigen Sachen, das ist, gefühlt sind es tatsächlich 100.000. Also ganz, ganz übergeordnet geht es immer um die Frage, was brauchen die Spieler bei uns, um sich bestmöglich zu entwickeln? Und da wir aber so viele Perspektiven drauf haben, das heißt, was brauchen Sie psychosozial, wie muss das pädagogische Umfeld, der psychosoziale Zugang gestaltet sein durch die Mitarbeiter, was für eine Trainingsumgebung brauchen wir, um möglichst die besten Entwicklungen und Lernbedingungen zu schaffen, welche Wettkampfstrukturen fördern es, welche hemmen es, welche Kaderzusammensetzung. Daraus ergeben sich so viele Themen und Fragestellungen, aber die Zentrale ist immer, was brauchen wir für unsere Jungs, damit sie sich bestmöglich entwickeln können? Korrigier gerne, aber...
Ja, erstmal muss ich an der Stelle nochmal sagen, dass ich dich jetzt gar nicht mehr weiter Professor oder Doktor nennen muss.
Was du noch nie getan hast, aber ja.
ab jetzt Paulito. Es ist schon so, wie Paul sagt, wir haben unfassbar viele Themen, weil das Ganze halt so komplex ist und weil wir sehr holistisch versuchen, an die Sache ranzugehen. Im Täglichen ist es bei mir halt so, ich glaube, ich bin auch nicht der sportliche Leiter im klassischen Sinne. Ich komme total vom Game Model, von der Methodik, also die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir das auf dem Platz mit den Jungs, mit den Trainern umsetzen. Und ich würde sagen, ja, fast 70% meiner Zeit gucke ich Fußball, gucke ich Training, bin ich mit den Jungs selber auf dem Platz, bin mit den Trainern unfassbar intensiv im Austausch. Und das eigentlich von der U12 bis zur U19, und da lässt sich ein Tag ganz gut füllen.
Ich würde vielleicht nochmal, weil es jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir haben jetzt quasi geendet bei mir bei der Promotion, ja. Ich will mich da gar nicht ins Zentrum wieder reinspielen, aber vielleicht trotzdem nochmal sinnvoll, wie es jetzt zu dieser Stelle gelandet ist, weil ich glaube, das zeigt auch den BVB-Weg. Wir sitzen jetzt beide hier, einmal aus dem inneren Kreis gewachsen in diese Rolle und einmal die externe Perspektive. Und ich glaube, genau diese beiden Sachen machen es auch aus, dass wir als BVB auf der einen Seite Mitarbeitern aus dem internen Bereich die Chance geben zu wachsen. Das sieht man jetzt bei mir, das sieht man bei Lars, der sich über einen Verein intern entwickelt hat. Das sieht man auch an ganz vielen anderen Stellen. Und dass wir gleichzeitig aber auch immer einen Fokus darauf haben, wie kriegen wir denn Perspektiven, die wir gerade intern nicht haben, von extern noch mit dazugeholt. Und da war einfach vor einem Jahr oder jetzt ja schon fast anderthalb Jahre her, wo wir die ersten Gespräche hatten, da war einfach Thomas jetzt in dem konkreten Fall einfach ein Puzzleteil, wo wir gesagt haben, das ist etwas, was uns zum einen fehlt von der Fachlichkeit, aber es eint uns in der Vision. Und das zusammenzuführen, jemand, der ein Verständnis dafür hat, wie diese Stadt für diese Region tippt, und auf der anderen Seite jemand, der dazukommt und sagt, ich bringe noch mal eine Perspektive mit rein, die ich in anderen Kontexten schon ausprobiert habe. Ich glaube, das ist genau der Erfolgsfaktor, den wir in ganz vielen Bereichen haben und der uns auch auszeichnet.
Paul, dann gehe ich noch mal ganz kurz zurück. Das haben wir ein bisschen übersprungen. Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren hier beim BVB. Du kamst über ein Projekt der Ruhr-Uni Bochum zu uns. Erzähl doch mal ein bisschen da, wie kam es überhaupt dazu und was hast du hier am Anfang gemacht? Es war ja nicht Kitesurf-Lehrer für die Jungs.
Hätten wir vielleicht mal machen sollen, aber nee, das war ein Inhalt. Ja, genau. Also diese Verzahnung zwischen der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Bochum und dem BVB, die gibt es schon unglaublich lang. Also wir haben so viele Mitarbeiter, die quasi aus dem universitären Kontext gekommen sind. Ich bin da bei weitem nicht der Erste und Einzige, bei dem das ist. Hier sind wir bei uns durchgegangen, glaube allein im NLZ sind es 25 mittlerweile. Ich war genau während dieser Zeit in meiner Promotion, so die lief halt gerade so zum Ende aus, war 2018. Und da gab es dann zwischen dem Verantwortlichen für den Fußballbereich an der Uni Bochum, Adam Fritz und Lars Ricken, immer wieder sehr intensiven Austausch, weil die Trainer primär aus der Uni Bochum-Konstellation gekommen sind. Und die beiden haben sich dann irgendwann zusammengesetzt, 2018, haben gesagt, ey, wir müssen eigentlich diese Verzahnung, die es schon gibt, auf einer sehr oberflächlichen Ebene, die würden wir gerne viel, viel intensiver leben. Das heißt, es ist eigentlich von Lars ausgegangen, dass er gesagt hat, ich würde gerne dieses Projekt verstetigen. Und dann ist damals auf der Uni-Seite der Fußballdozent auf mich zugegangen und gesagt, ey, wir überlegen gerade, wie genau das aussehen kann. Du hast eine Fußballtrainerausbildung, hast als Fußballtrainer gearbeitet, du hast aber auch die trainingswissenschaftliche Perspektive und die sportpsychologische Perspektive. Willst du mich nicht mal unterstützen bei der konzeptionellen Erarbeitung dieses Kooperationsprojektes? Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, ja, du passt gerade, ich habe die Zeit dafür. Und wir haben dann damals drei Säulen festgelegt. Das war einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da hat mir natürlich die psychologische Perspektive geholfen. Das war das Thema Leistungsdiagnostik. Und das war das Thema Videoanalyse, was vor 7 Jahren noch nicht ansatzweise so weit im Nachwuchs war, wie es jetzt mittlerweile ist. Das ist auch extrem gewachsen. Und dann war ich, kam kurz danach die Frage, ja, jetzt hast du das ja alles konzipiert. Kannst du dir nicht auch vorstellen, Projektkoordinator in diesem Kooperationsprojekt zu machen? Und dann war ich quasi ab 2018 noch auf Uni-Seite, aber in dem Kooperationsprojekt zwischen BVB und Roni Bochum, dieser Projektkoordinator für das Thema. Und wir sind regelmäßig zusammengekommen und haben genau darüber gesprochen, wie muss Leistungsdiagnostik professionell und wissenschaftlich validiert aufgesetzt sein, wie können wir Videoanalyse unterstützen etc. Und dann kam nach ungefähr 2 Jahren Lars wieder auf uns zu bei einem dieser Projektberichte und hat gesagt, er findet das extrem spannend, was wir machen. Aber der Weg von diesem Bericht oder von diesem Erkenntnisgewinn in die tägliche Trainingsarbeit, der ist halt viel zu weit für jemanden, der alle paar Wochen mal vorbeiguckt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das auf Vereinsseite intern zu machen und quasi hier eine sportwissenschaftliche Abteilung aufzubauen. Und die gab es damals so mit Athletik, da gab es sportwissenschaftliche Einflüsse, aber so eine holistische sportwissenschaftliche Sicht, wie baut man Training, welche Kriterien gibt es für Trainerauswahl, wie muss ein pädagogisches Konzept wissenschaftlich validiert sein. Das war dann quasi ab 2021 meine Aufgabe. Die habe ich 2 Jahre lang gemacht. Das Team ist relativ schnell gewachsen und Lars hat immer häufiger, ist er mit Themen und Fragen gekommen, die eigentlich gar nicht zwingend was mit dem Kern Sportwissenschaft zu tun hatten, sondern die eher so in strategische Richtung gingen.
Okay.
Wie sollen wir Dinge weiterentwickeln? Wir haben jetzt hier eine neue Struktur mit Trainern, wir haben jetzt hier neue Trainingskonzepte. Bring doch mal deine Perspektive ein. Und der größte Punkt, von dem wir eigentlich immer noch extrem zehren, war, dass wir 2022 mit Biobanding angefangen haben. Können wir später gerne darauf eingehen, was das genau ist. Aber das hat so den Rahmen gesetzt für, da gibt es eine wissenschaftliche Erkenntnismethode, die in der Praxis angekommen ist und die eigentlich so ein bisschen die Keimzelle auch für diesen Kulturwandel ist, den wir jetzt in den letzten 3,5 Jahren vollzogen haben. Ja, und dann ist es irgendwie immer mehr in diese Rolle. Und eigentlich sollte ich letztes Jahr unter Lars aus der Sportwissenschaft in so eine strategische, verantwortungsvolle Rolle rutschen. Und dann kam die Berufung von Lars in die Geschäftsführung quasi dazwischen, positiv dazwischen. Und er hat gesagt, er würde mich gerne mitnehmen als Referent in die Geschäftsführung. Und wir hatten aber gerade mit Thomas Broich die Gespräche sehr intensiv im Frühjahr 2024. Und ich habe gesagt, wir haben schon den Wandel angestoßen. Thomas kommt jetzt nochmal, der nochmal richtig viel Expertise Persönlichkeit damit reinbringen wird. Du kannst nicht rausgehen, Lars, jetzt als Direktor NLZ in die Geschäftsführung. Und ich gehe auch komplett raus. Wir haben diese Führungsebene dann nicht mehr. Und dann meint er so, ja gut, aber dann mach doch beides. Dann mach doch die strategische Leitung unten und mach meinen Referent in der Geschäftsführung. Und das war quasi auch jetzt ein Jahr so, dass ich versucht habe, diesen Spagat zwischen, weil ihr könnt euch alle vorstellen, das letzte Jahr in der Geschäftsführung war jetzt nicht das unturbulenteste Jahr für den BVB und auch für Lars in seinem ersten Jahr zum Ankommen, nicht mit wenig Themen, dass wir dann irgendwann im Winter uns hingesetzt haben und gesagt haben, du pass auf, wir müssen für eine dieser beiden Ebenen müssen wir eine andere Regelung finden. Entweder Paul, du machst NLZ-Leitung und ich suche mir einen anderen Referenten oder du bleibst bei mir als Referent und wir setzen einen externen NLZ-Leiter ein, weil von Anfang an ja klar war, Thomas hat ja eigentlich, wenn man so will, hatte ja Eddie Bürkamp als sportlicher Leiter mit einem Jahr Übergangsphase beerbt und diese Stelle aber NLZ-Direktor oder NLZ-Leiter, die war jetzt ja ein Jahr lang vakant. Daran, dass wir jetzt hier den Podcast führen, seht ihr, dass Lars sich dann dafür entschieden hat, mich quasi in die NLZ-Leiterrolle und wir eine andere Konstellation jetzt gefunden haben für die rechte Hand und den Referenten von Lars in der Geschäftsführung.
Das Schöne bei euch beiden ist, das muss man wirklich sagen, gerade für so ein Podcast-Format, weil viele werden das auch hören beim Joggen, beim Autofahren und so, dass man euch so gut versteht. Ihr redet über Sachen und ich habe direkt das Gefühl, ja, da komme ich mit, auch wenn ich glaube, man sich nur so auf so einer oberflächlichen Ebene, so Samstagnachmittags nur mit Fußball befasst. Das muss ich tatsächlich sagen, großes Lob schon mal von mir an der Stelle. Wir haben jetzt wissenschaftlich fundiert ein paar Mal so gehört und so ein Format ist ja auch was ein bisschen tiefer gehen darf. Was hat das denn so vielleicht auch für Auswirkungen? Also was sind so die großen Veränderungen, die ihr wirklich wahrnehmt durch mehr wissenschaftlich fundiertes Arbeiten, mehr wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse?
Also ich glaube, in der Analyse dessen, und wir werden ja irgendwann gleich zu der Vision kommen, in der Analyse dessen, was wir machen in den verschiedenen Themenbereichen und wie wir es quasi überprüfen, da liegt ganz viel wissenschaftliches Arbeiten drin. Also uns anzugucken, welche welche Effekte entstehen denn jetzt? Und ich nehme mal das konkrete Beispiel. Unsere Aufgabe ist es ja, möglichst Spieler perfekt darauf vorzubereiten, was im späteren Leben auf sie wartet. Also sowohl auf einer psychosozialen Ebene, ob sie es im Fußball schaffen oder nicht schaffen, dass wir sie mit einem Wertekorsett ausstatten, wo sie am Ende danach als Persönlichkeit im Sport und außerhalb des Sports einfach mit beiden Beinen im Leben stehen. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist die fußballfachliche Ebene, zu sagen, wir müssen sie auf den Profibereich vorbereiten. Das heißt, unsere Beurteilung geht ja nicht darum, wie gut jetzt jemand ist in der U15 im Vergleich zu anderen U15-Spielern, sondern was hat er für eine Anlage, für ein Potenzial und wie können wir dieses Potenzial so ausschöpfen, dass er in 4, 5, 6 Jahren, wenn der auf Senioren-Level ankommt, möglichst ein Rüstzeug hat, was da die Chance maximiert, dass er den Sprung in den Profibereich auch schaffen kann.
Okay.
Und da gibt es jetzt, und jetzt nehme ich mal so ein, zwei Effekte, die jetzt da sehr dominant sind. Wir haben den Effekt, dass wir im Jugendbereich nicht nur beim BVB, sondern allgemein, wenn man auf Ergebnisse guckt, Effekte hat, die viel, viel stärker auf die aktuelle Leistungsfähigkeit gucken, als auf das Potenzial, was ein Spieler hat. Mhm. Woran man das sieht, ist, wenn wir jetzt 100 Kinder nehmen, die in einem Jahrgang geboren sind, wir nehmen jetzt mal den 2012er Jahrgang, alle, die im 2012er Jahr geboren sind, dann gibt es überhaupt gar keine Zweifel daran, dass Talent erstmal im ganzen Jahr randomisiert, also zufällig verteilt ist. Warum sollte jemand, der am 31. Dezember geboren ist, weniger talentiert sein als jemand, der am 1.1. geboren ist? Talent ist nicht an irgendwelche Geburtsraten in dem einzelnen Jahr gebunden. Die Leistungsfähigkeit aber natürlich schon. Das heißt, wenn ich im 1. Januar geboren bin, bin ich ein Jahr älter als das Kind, was am 31.12. geboren ist. Und dass wir mehr auf aktuelle Leistungsfähigkeit gucken, generell im Leistungssportkontext, sieht man daran, dass viel, viel, viel mehr Kinder im Januar geboren sind als im Dezember. Also wir haben fast 70% der Kinder, die im ersten Halbjahr geboren sind und nur 30, die im zweiten Halbjahr geboren sind. Und im letzten Quartal, Oktober, November, Dezember, fast gar keiner mehr.
Okay. Also die im Leistungsfußball aktiv sind, ne? Also
im Leistungsfußball aktiv sind, ja, genau. Das relativiert sich interessanterweise im Profibereich dann wieder. Da sieht man diese Verteilung dann nicht mehr so extrem, was halt auch uns zeigt, dass wenn man einmal als jemand, der die ganze Zeit einen Leistungsnachteil hatte, weil spät im Jahr geboren, bei aber gleichem oder höherem Potenzial, dass die am Ende eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, am Ende oben anzukommen, weil ihre Hürden, ihre Hindernisse immer viel, viel höher waren. Ich musste mich gegen viel, viel mehr Widerstände durchsetzen, weil ich es immer schwer hatte.
Mhm. Während die anderen vielleicht da leichter durchgeglitten sind, in Anführungsstrichen leichter.
Genau, also denen ist es halt relativ leicht gemacht, weil sie immer von diesem körperlichen und ja auch geistigen und kognitiven Entwicklungsvorsprung profitiert haben. Und das ist ein Effekt, der jetzt aus der Wissenschaft kommt, aber ich glaube, den sich jeder auch logisch herleiten kann. Wenn ich sagen will, ich will mit diesem 2012er-Jahrgang in den nächsten 5 Jahren so viele Titel holen wie möglich, dann stelle ich da Jungs hin, die irgendwann am Anfang des Jahres geboren sind, weil die sind einfach leistungsmäßig weiter. Wenn ich sage, ich stelle eine Mannschaft, bei der mir, und jetzt mache ich es mal ganz kontrastierend, bei der mir egal ist, wie die im Jugendbereich performen, sondern es geht nur darum, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie hinten rauskommen, dann wird sich das, wenn ich das immer und immer wieder mache, gleich verteilen.
Mhm.
Und das ist einer dieser Effekte, nennt sich relativer Alterseffekt, dass wir in all diesen Sportarten, wo Körperlichkeit eine Rolle spielt, den Effekt haben, dass viel, viel mehr Kinder am Anfang des Jahres geboren sind als am Ende.
Okay.
Jetzt kommt ein zweiter Effekt hinzu und der ist so die Basis für das Biobending. Nicht jedes Kind hat zum gleichen Zeitpunkt in seiner kindlichen Entwicklung den hormonellen Wachstumsschub. Jeder von euch, der Kinder hat oder ne, kleinere Geschwister hatte, irgendwann kommen die und du denkst dir, was ist denn jetzt passiert? Unsere Jungs gehen in die Sommerpause, kommen wieder und du denkst, das ist ein anderer Junge, weil der irgendwie in der Sommerpause in den 6 Wochen plötzlich 3, 4 Zentimeter gewachsen ist. Und das passiert aber nicht bei jedem Kind gleich. Sondern im Schnitt in Deutschland oder in der westlichen Kultur ist das so, mit 13,5, 14 Jahren haben die diesen Peak, wo die diesen extremen Längenwachstum haben. Die Range von bis, die geht aber bis zu 6 Jahre auseinander. Das heißt, es kann halt sein, dass ein Kind diesen Peak schon mit 11 hat, das andere Kind erst mit 17. Die spielen aber in einer Mannschaft. Hm. Das heißt, deren Leistungsvoraussetzungen sind natürlich massiv unterschiedlich, wenn ich mir die jetzt mit 14 beide ineinander stelle. Und das sehen wir auch regelmäßig, dass wir dann die Jungs haben, die sind schon fast ausgewachsen und die Jungs, die sind noch die kleinen Mickey-Mäuse und die haben noch diesen ganzen Wachstumsschub vor sich. Und diese beiden Effekte zusammengenommen, ist die Wahrscheinlichkeit, im ersten Quartal geboren zu sein, viel größer in der Selektion und früh entwickelt zu sein, viel, viel größer. Das heißt, wenn ich extrem talentiert bin und ich bin aber im Dezember geboren und vielleicht auch noch 2 Jahre später mit meiner körperlichen Entwicklung, dann habe ich in dem Moment fast keine Durchsetzungsfähigkeit.
Und man ist dann in der Vergangenheit häufig wahrscheinlich einfach übersehen worden quasi.
Die gibt es de facto nicht. Also wenn du im deutschen Fußball, und es gibt mittlerweile große Studien, die Uni Tübingen dazu machen, die so Handwurzelmessung machen und das vermessen, es gibt die spätentwickelten Spieler, die im letzten Quartal geboren sind, die gibt es fast nicht. Die sind fast nicht existent. Und das können wir uns in Deutschland vermeintlich erlauben, weil wir so einen riesen Talentepool haben, weil wir so eine große Bevölkerung haben. Man sieht es, dass es in kleinen Ländern viel, viel weniger der Fall ist, diese Verteilung, weil die aus ihrem Talentepool viel, viel effizienter selektieren müssen. Und wir haben jetzt nicht nur beim BVB, sondern in ganz Deutschland jahrelang aus diesem Luxus gelebt, dass der Talentpool so groß ist. Und dabei sind uns aber ganz viele Top-Talente auch durch die Lappen gegangen. Und wir sehen, dass diese Spieler, die dann vermeintlich die Top-Talente sind, plötzlich im Übergang zum Profibereich diese riesigen Schwierigkeiten haben. Also das ist so eine Ebene, wo ich sage, da gibt es zwar eine wissenschaftliche Basis für, aber sie wird verheiratet und zusammengeführt mit einem praktischen Erkenntnis. Und wir werden beim BVB nie dazu kommen, dass am Ende ein wissenschaftliches Paper oder eine Abhandlung oder eine Doktorarbeit darüber bestimmt, wie wir arbeiten. Aber wir nehmen diese Tools als Schlüssel, um dann praktisch zu gucken, wie wir damit arbeiten.
Okay. Thomas, du als langjähriger Fußballer und jetzt auch schon länger im Business drumherum, wie hast du diese Veränderung, diese wissenschaftliche Stärkung im Fußball wahrgenommen? Wann ist dir das erste Mal so untergekommen? Schon während deiner aktiven Zeit oder erst später? Also ich meine jetzt nicht konkret die Altersverteilung, aber andere Dinge aus der Sportwissenschaft.
Als ich angefangen habe, bei Eintracht Frankfurt damals als Jugendtrainer zu arbeiten, da war irgendwas, was ich gespürt habe, wo ich mir dachte, das kann nicht richtig sein, wie wir auf Jungs gucken, wie wir selektieren, wie wir unsere Kader zusammenstellen. Wenn man sich auch die Durchlässigkeit anschaut, die Zahlen, also man studiert ja dann und merkt dann irgendwie ziemlich schnell, Erfolg im Jugendbereich korreliert nicht mit Durchlässigkeit. Und dann habe ich mir die Jungs genauer angeschaut, habe mir die Methoden angeguckt, wie man das auswerten kann. Habe mich dann auch plötzlich zurückerinnert an meine eigene Jugend. Du hast den Relative Age Effekt angesprochen. Ich bin ein Januar geborenes Kind, also war mal Kind, jetzt ein bisschen Bart dabei. Ich war nie ein großes Talent. Also ich galt nicht als eines der Top-Talente im Münchner Raum. Ich war nie bei Bayern, ich war nie bei 1860, ich habe lange nicht Bayern-Auswahl gespielt. Dann haben die irgendwann den Stichtag geändert. Plötzlich war es nicht mehr im Sommer, sondern im Januar, 1.1. Voilà, da war ich auf einmal. Januar geboren. Bumm, sofort Bayern-Auswahl. Der gleiche Spieler. Ich habe nicht über Nacht besser Fußball spielen gelernt, aber ich konnte plötzlich mithalten, weil ich relativ gesehen ein bisschen älter geworden bin. Nur ein halbes Jahr, aber das ist in bestimmten Jahrgängen ist das so wichtig. Und das war so die Sache, da dachte ich mir, wow, das ist interessant. Und dann war das andere, ich war auch noch ein totaler Spätentwickler. Also ich hatte ganz, ganz lang überhaupt kein Fleisch am Knochen. Also wir reden ja über Längenwachstum irgendwann, aber auch der Schub in die Breite, Muskeln und sonst was. Und auch das kam super, super spät. Und dann stellt man sich ja die Frage, ja, warum habe ich es trotzdem geschafft? Und ich hatte keine so glorreiche Jugend. Es war immer tough. Ich musste mich immer hinten anstellen, musste Linksverteidiger spielen, war teilweise bei Auswahlmaßnahmen im Kreis in Salzach nur Auswechselspieler und sowas. Bin immer dran geblieben, habe immer weiter trainiert an meinen Skills, musste ja auch technisch sauberer sein, schneller im Kopf. Und dann irgendwann kam alles zusammen. Also Nummer eins, ich war echt resilient. Ich musste so viel Dreck fressen, das konnte ich ab. Ich konnte hart arbeiten über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Mir wurde nichts geschenkt. Und die zweite Sache, die Skills, die ich mir draufgepackt habe, die gehen ja nicht weg. Und dann kommt aber noch ein bisschen Körper dazu. Und auf einmal habe ich die Leute links und rechts stehen lassen. Ich habe die überholt. Auf einmal war ich einer der wenigen, die durchgegangen sind. Und diese ganzen Top-Talente, die in der U15 für Bayern München alles zerbombt haben, die haben es nachher noch nicht mal in die dritte Liga geschafft. Es gibt ja noch einen anderen Faktor im Jugendfußball. Also eigentlich nicht nur im Jugendfußball, sondern im Fußball generell. Fußball ist Fehlersport. Das heißt, wer weniger Fehler macht, gewinnt mit größerer Wahrscheinlichkeit das Spiel. Dummerweise muss ich aber Fehler machen, um das Spiel zu lernen. Das heißt, ich könnte ja hergehen in der U15, 16, 17 und gar nicht erst versuchen, von hinten rauszuspielen. Mache ich keinen Fehler. Wenn mein Keeper anfängt, im eigenen 16er Dreiecke zu spielen, könnte eng werden. Wenn wir da den Ball verlieren, dann schlucken wir. Das ist übrigens das, was uns jetzt gerade viel passiert. Das zu vermeiden wäre einfach. Wir können einfach sagen, bumm, langer Ball, fertig und dann fangen wir da vorne an. Wäre wieder nur eine Illusion von Qualität. Weil dann gewinnen wir vielleicht das Spiel, aber das heißt nicht, dass wir gut Fußball spielen. Und da gehen wir halt voll rein. Und da sind wir wieder beim Thema, wie werten wir das aus? Also wenn wir dann so ein Spiel spielen, ist nicht mehr wichtig. 1-3, 3-1 interessiert mich nicht, sondern wir gucken, wie viel Ballbesitz haben wir, was haben wir für eine Passquote, wie oft kommen wir in bestimmte Räume. Und das gibt ein ganz, ganz anderes Bild. Also ich kann das mal super selbstkritisch auch an der Stelle kurz mal erzählen. Wir haben jetzt mit unserer U19 Bochum geschlagen. Wir sind da verlustpunktfrei, Wahnsinn. Wir spielen mit 5 U17-Spielern, die relativ normal entwickelt sind, in der Startelf gegen VfL Bochum. Wir schlagen die 3-2. Mega, mega geil. Die Jungs mussten sich richtig strecken. Zur Wahrheit gehört aber auch, Bochum hatte 19-4 Ecken. Sie hatten 51% Ballbesitz, minimal mehr als wir. Wir hatten eine durchschnittliche Passdistanz von 20,3 Metern. Das ist ungefähr 3 Meter zu viel. Also wir haben so ein Ideal, was wir selten erreichen werden. Aber wir sagen, wir sind richtig, richtig, richtig gut, wenn wir 60% Ballbesitz haben. Wenn wir eine durchschnittliche Passdistanz von vielleicht 17,5 Metern irgendwie sowas haben. Das haben wir in diesem Spiel alles nicht erreicht. Sogar der Expected Goals-Wert war höher bei Bochum. Wir haben das Spiel trotzdem gezogen. Wir freuen uns mega. Die Jungs haben sich auch brutal reinknallen müssen. Also die haben gearbeitet, die sind auf dem Platz. Also die wären gestorben für dieses Ergebnis. Es war Wahnsinn, was da für Krieger unterwegs waren. Unter dem Aspekt mega, mega gut. Unter dem anderen, wenn wir drauf schauen, wie wollen wir eigentlich Fußball spielen, damit wir uns jede Chance geben, Talente bis ganz nach oben zu entwickeln, da muss noch mehr gehen.
Ein anderes Thema, das Thomas tatsächlich bei seinem letzten Besuch im Podcast schon besprochen hat, aber was wir einfach mal kurz erwähnen sollten, weil es so oft schon genannt wurde, ist Biobanding. Also was, kurz abgerissen, steckt hinter der Idee Biobanding?
Es ist total einfach anhand des Beispiels vorher zu erklären mit dem Relative Age Effect. Also du hast den Jahrgang 2012 hast du einfach mal rausgepickt und dann hast du Jungs, die am 1.1. Geburtstag haben und am 31.12. Aber stellt euch mal zwei Jungs vor, die am gleichen Tag Geburtstag haben, also am 1.6., dann sind die chronologisch, also wir schauen im Pass, die sind exakt gleich alt. Dann schauen wir aber aufgrund dieser Vermessung, also Handwurzel, Knochenvermessung, schauen da drauf und stellen fest, da steht vielleicht, die sind jetzt, ich nehme ein aktuelles Beispiel aus unserer U15, sagen wir, da ist einer 14,2 Jahre alt aktuell, chronologisch und dann schauen wir aufs biologische Alter und dann ist der eine Spieler ist dann 11,6 und der andere ist 16,8 Jahre. Die spielen in der gleichen Mannschaft Fußball und sind 5-6 Jahre auseinander. Also diese Schere gibt es. Wenn wir jetzt zum Boxen gehen würden und wir würden uns die Jungs anschauen, dann wären zwischen den beiden Jungs aktuell, ich habe mal nachgeguckt, 13 Gewichtsklassen.
Okay.
Ja, also da kann man sich's vorstellen, Thema Zweikampf. Also ja. Ich habe jetzt keine Boxhandschuhe an, aber genau so sehen diese Zweikämpfe aus. Also der eine marschiert am anderen einfach vorbei, als wäre der gar nicht da. Und das ist das, was Paul gerade meinte mit nachhaltigen Verhaltensweisen. Also was ist später auch noch eine Lösung? Weil später wirst du nicht einfach an so einem kleinen Pimp vorbeilaufen ohne Trick, sondern einfach nur, ich habe längere Schritte, wenn der kommt, dann stelle ich meinen Körper rein, das war's. Mhm. Diesen Vorteil wird es nicht mehr geben. Und auf der anderen Seite, diesen Nachteil wird es aber für den kleinen Pimpf auch nicht mehr geben. Und wenn wir auf den setzen, wenn wir checken, wie gut der ist, wenn wir ihn einfach nicht rausschmeißen, sondern mit ihm arbeiten, in den richtigen Kontext versetzen, dann kann das richtig spannend werden und umgekehrt. Und das ist auch super wichtig zu betonen. Der alte Spieler, der kann ja auch super talentiert sein. Da ist nur die Frage, wo muss der jetzt spielen, in welchem Kontext, damit der wieder herausgefordert wird. Wir müssen ihn quasi genau dahin packen, wo das, was er gerade macht, keine Lösung mehr ist. Also ohne Trick an jemanden vorbeilaufen, Also Jahrgang hoch, dann gucken wir nochmal. Macht er das immer noch? Und wenn er das immer noch macht, sagen wir, weißt du was, dann gehst du noch einen hoch. Sodass er plötzlich so gechallenged ist, dass er wieder einen Trick auspacken muss. Und dann arbeiten wir richtig für alle Jungs. Und so teilen wir dann manchmal im Training, in einer gewissen Regelmäßigkeit sogar, unsere Jungs ein. Wir spielen Turniere mit diesem Grundgedanken, dass wir die nicht, also wir laden Vereine zu uns ein, und wir schauen nicht drauf, bist du U12, 13, 14, 15, sondern wer ist denn biologisch wie alt? Dann puzzeln wir die Mannschaften und dann lassen wir sie Fußball spielen.
Paul, siehst du noch Verbesserungspotenzial im Biobanding? Also nicht nur bei uns, sondern generell?
Also immer. Die Frage, die sich ja erstmal aufdrängt, ist, warum macht man denn eigentlich da nicht immer Biobanding? Warum ist Biobanding dann nicht die Ideallösung, wenn man halt sagt, ne, da gibt es ja eine größere Fairness, was die Rahmenbedingungen angeht? Da muss man halt sagen, in diesen Altersklassen ist die Athletik so dominant und diese Altersschere von 5,5 Jahren ist so groß, dass sie alle anderen Faktoren überlagert. Aber wenn wir uns mal angucken, was spielt denn alles rein für ein Talent oder für eine Leistungsfähigkeit vom Fußball, dann hast du natürlich auch Technik, Taktik, du hast psychosoziale, also Mentalitätsthemen, Einbindung in die Gruppe etc. Und Athletik ist eben eins davon. Das überlagert extrem. Würden wir jetzt immer nur im Biobanding-Kontext trainieren und spielen, dann würden wir alle anderen Faktoren vernachlässigen. Weil natürlich ist am Ende, diese beiden, du hast jetzt angesprochen, in der U15, die haben ja trotzdem das gleiche kognitive Alter, also ihr Gehirn ist gleich alt, ihre Lernerfahrung wird ähnlich groß sein, sie werden ähnlich lange Fußball gespielt haben. Wenn wir jetzt sagen, der eine spielt aber nur noch mit den körperlich 12-Jährigen und der andere nur noch mit den körperlich 17-Jährigen, dann negieren wir alle anderen Effekte. Das heißt, wir wollen einen Kontext schaffen, wo wir für alle Akteure, die mit dem Spieler arbeiten und auch für den Spieler selber Rahmen haben, wo wir alles mal in unterschiedlichen Kontexten sehen. Also wie verhält er sich, wenn körperlich alles ungefähr gleich ist um ihn herum? Wie verhält er sich aber auch, wenn die anderen körperlich stärker sind und er andere Lösungen finden muss? Das heißt, wir wägen genau ab, welches von diesen Konstrukten macht für den Spieler wann den meisten Sinn. Und manchmal ist es für einen Spieler wichtig, dass er mal unterfordert ist, für so einen früh entwickelten Spieler, dass er mal unterfordert ist, um wieder ein Selbstverständnis für seine Aktion zu entwickeln. Dann braucht er aber danach auch wieder mal eine Überforderung, wo er merkt, oh, das, was ich gerade mache, das funktioniert. Jetzt nur gegen kleinere oder schwächere, was muss ich denn noch an Rüstzeug arbeiten, wenn ich am Ende im Profibereich dann gegen den Jan Koller spiele? So, ne, dann funktioniert das nicht mehr mit einem Schritt machen und ich bin weg. Ohne Trick, das, was Thomas gerade hat. Insofern, das ist in einer permanenten Weiterentwicklung, um auf deine Frage, Jens, zurückzukommen. Und das Wichtigste eigentlich, was aus diesem Biobanding entstanden ist, ist gar nicht das Biobanding-Training selbst, sondern das ist, dass wir losgelöst von dem Spiel am Wochenende einen Kontext in der Woche seit 3 Jahren haben, wo es wirklich rein und nur um die individuelle Entwicklung des Spielers gehen kann, weil es gar nicht die Gruppe ist, die am Wochenende zusammenspielt. Mhm. Also das hat diesen Fokus im gesamten Umfeld bei Cheftrainern, Co-Trainern, Analysten, sportlichen Entscheidern und, hat diesen Fokus komplett geschiftet. Und jetzt hatten wir gestern den ersten langen Trainingsdienstag, wo hier von der U12 bis zur U17 alle Mannschaften rumwuseln. Und du siehst, dass dieser Geist des, wir arbeiten nicht in einer einzelnen Mannschaftsblase, also nicht die U15 für sich und die U14 für sich, sondern alle haben ein gemeinsames Interesse daran, dass jeder Spieler einzeln besser wird, dass das eigentlich der Effekt ist, der aus diesem Biobanding entstanden ist.
Ja, da muss ich kurz was hinzufügen, was aber so schön war. Also das war für mich der größte Tag, seit ich hier bin, tatsächlich, weil wir so gemeinsam an einer übergeordneten Idee gefeilt haben. Und das ist dann eben nicht nur Thema Biobanding, sondern wir hatten, also langer Dienstag heißt deshalb so, weil wir die über viele Stunden dann bei uns haben. Und dann haben wir auch Positionstraining da einen Block einbauen können. Und da waren dann zum Beispiel die Außenstürmer von der U12 bis zur U16 in einer Trainingsgruppe. Also da ist eigentlich das Gegenteil. Dann hast du wieder, also wie die Orgelpfeifen sind die aufgestellt. Da hast du den kleinen Praise und dann hast du aber auch den Jeff aus der U16. Ne? Und dann machen die aber den gleichen Move, weil wir alle nach der gleichen Idee Fußball spielen. Und das ist auch wieder das. Wenn wir jetzt nur sagen würden, ja, wir wollen am Wochenende das Spiel gewinnen, dann will jeder Trainer seine Mannschaft bei sich haben. Im besten Fall, also schlechtesten Fall, analysiert er noch den Gegner, damit wir die perfekte Lösung haben. Und dann lassen wir die Jungs spielen, die uns dieses Spiel ziehen. Wir sind gerade so unendlich weit weg von diesem Gedanken, Gott sei Dank. Wir stellen uns nur noch die Frage, wer soll eigentlich gerade was üben? Ah, den packen wir in die Gruppe Biobanding. Ach, der passt ja voll geil ins Positionstraining da rein. Das koppeln wir noch. Wir machen Außenverteidiger und Außenstürmer. Dann haben die noch mehr voneinander. Und wie cool ist das, wenn die Gruppe dann nicht von dem Mannschaftstrainer trainiert wird, sondern dann ist der U13-Trainer mal bei der U16-Gruppe dabei und umgekehrt. Dann lernen alle Trainer plötzlich auch nochmal alle Spieler im Verein besser kennen. Und irgendwann hast du das ultimative Ziel oder diesen Zustand dann, dieses One-Club-Philosophy. Und das war gestern ein erster gewaltiger Schritt in diese Richtung.
Wir müssen die Jungs dahin bringen, dass sie eigentlich immer nur dann Früchte ernten, wenn sie auch möglichst viel richtig gemacht haben. Und wenn wir, also am Ende, 2 zu 11 ist schwierig für Lernerfolg, aber auf der anderen Seite, wenn du im Schnitt 5-6-0 gewinnst, und das kennt jeder von euch, wenn die Hürde einfach nicht da ist, erstens, ich freue mich anders darüber, zweitens, das, was das mit mir macht, an Lerneffekt, an Motivation, die ich da rausziehe, wenn ich immer das Gefühl habe, ich kann einfach gewinnen, dann passiert wenig Adaptation. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ja, genau diesen Punkt zu haben, dass die Jungs das Gefühl haben müssen, dass wenn sie perfekt im Schwarm agieren und perfekt individuell agieren, dass sie dann die Chance haben, ein Spiel offen zu gestalten und zu gewinnen und sie aber auch die Konsequenz bekommen, wenn das nicht der Fall ist, dass man dann auch die Konsequenz hat, dass man dieses Spiel eben nicht gewinnt. Mhm. Und wenn du über einen langen Zeitraum, und wir hatten ganz viele Jahrgänge, in denen das so war, wo du, wenn du so gut besetzt bist, dass du und von der Spielweise auch so spielst, dass du die Spiele immer ziehst, dann fehlt dir genau das über eine lange Zeit. Du wirst diese Erfahrungen nicht machen. Wann kriege ich die Früchte für meine Arbeit, weil ich es mir verdient habe? Und wann bekomme ich die Früchte eben aber auch nicht? Wenn ich immer Früchte kriege, dann wird das kleine Äffchen, ne, jetzt mache ich es mal, ne, dann wird das kleine Äffchen nicht lernen, sondern das entwickelt nur neue Strategien, wenn es halt sich auch strecken muss und was Neues lernen muss.
Ja. Da muss ich nochmal rein, weil das lässt sich am Beispiel der Defensive am besten illustrieren. Und zwar, wenn wir in unserer Viererkette ein paar Biester haben, die einfach abräumen, wie viel wird ein Außenstürmer dann zurückarbeiten? Der muss ja gar nicht. Er weiß ja, die da hinten werden das regeln. Dann kommen die talentierten Außenspieler irgendwann oben an, sind brutale Dribbler, kommen aber einfach nicht auf die Platte, weil sie nicht arbeiten, weil sie nicht fit genug sind, weil sie nicht nach hinten arbeiten, nie gelernt haben zu verteidigen. Wenn wir die Kader so bauen, wie wir sie aktuell bauen, ich kann euch da wirklich Szenen zeigen, die sind gezwungen, kollektiv nach hinten zu arbeiten. Weil wenn die den kleinen Zwerg jetzt wieder alleine lassen im 1 gegen 1, wird er nicht immer verteidigt kriegen. Also kommt ein zweiter dazu und dritter, alle hinterm Ball. Und dann machen die plötzlich Meter in beide Richtungen. Und dann haben wir es, dann haben wir Mentalität, dann haben wir auch Fitness. Also wir können durch die Art, wie wir die Kader bauen, so unterschwellig an so vielen Stellschrauben drehen, das ist gigantisch, muss man wirklich sagen.
Um bei dem Beispiel zu bleiben, wir gehen ja dann auch bewusst in der sogenannten Restverteidigung bei einem Standard-Eckball zum Beispiel 1 gegen 1, damit der nicht dieses klassische, wir decken mit 2 Mann den gegnerischen Stürmer, um den Konter zu vermeiden, sondern du nimmst dann bewusst oder wir nehmen bewusst das 1 gegen 1 in Kauf, weil der Junge nur daraus lernt. Verstehe ich das richtig?
Ganz genau. Also ja. Das ist ja auch wieder so einfach zu erklären. Also ich führe als letzter Mann einen Zweikampf, den verliere ich. Was jetzt klug wäre, wäre, wenn ich nochmal die Chance bekäme. Und dann verliere ich ihn vielleicht wieder. Aber dieses fail again, fail better, diese Idee, ja, ich habe schon besser agiert und trotzdem war ich nicht erfolgreich. Wieder rein. Was wir aber traditionell gemacht haben ist, nee, wir brauchen +1. Das heißt, ich stelle einen zweiten Innenverteidiger oder einen Restverteidigungsspieler dazu, damit die zu zweit dieses Problem lösen. Das eigentliche Problem ist aber, ich habe dem Kind die Chance genommen, etwas zu üben. Also ich als Trainer habe eine Lösung für dieses Problem gefunden. Und es ist gar nicht so leicht, das nicht zu machen. Irgendwie zu sagen, der ist aber ganz schön unterlegen und ich lasse ihn trotzdem alleine mit dem Problem, damit er es lernt. Aber wenn wir das machen, wenn wir geduldig sein, wenn wir das aushalten, dann werden wir merken, der wird schneller reagieren, der wird sich besser positionieren, der wird lernen, seinen Körper zu bringen. Vielleicht ist es auch schon genug, dass er den Gegner so sehr verlangsamt, dass die anderen, die ja dann kommen werden und müssen, dass die dann helfen und dann gewinnt halt ein anderer den Ball. Und all das verhindern wir, wenn wir mit +1 in der Restverteidigung agieren würden.
Ich meine, mich zu erinnern, du hast das mal so umschrieben, man sollte darauf achten, nicht zu sagen, das kann er nicht, sondern eher die Denke haben, das kann er noch nicht. Das war, glaube ich, so ein bisschen das Credo dahinter, ne?
Jo, und das ist, finde ich, auch das Schöne. Normalerweise reden wir über die Jungs und sagen das. Also so dieses, okay, dann hat er das noch nicht verteidigt bekommen. Und wir jagen ja immer wieder in die Situation rein und er wird es lernen. Er braucht nur unser Vertrauen, ein bisschen Anleitung und Zeit. Er wird es lernen. Und aktuell merken wir auch, wir gehen gerade einen neuen Weg, einen anderen Weg. Da haben wir auch keine Erfahrung. Das, was ich gerade angesprochen habe. Auch ein Fehler unsererseits. Also machen wir gerade alles richtig? Kriegen wir es hin, mit der neuen Denke jeden Spieler genau da in den Kontext zu packen, wo er perfekt aufgehoben ist? Sind wir manchmal dann vielleicht ein bisschen zu gering körperlich? Hätten wir eine Vorbereitung anders planen müssen, weil wir die Jungs zu sehr zu heftigen Aufgaben ausgesetzt haben? Ja, vielleicht. Und auch das kein Problem, weil Paul ist jetzt neu in der Rolle. ich war es vor einem Jahr in der Rolle, wir sind ewig Lernende, wir werden diese Fehler machen. Wir werden Fehler machen, immer und immer und immer wieder. Wir werden aber auch daraus lernen. Wir werden nächstes Jahr eine Vorbereitung schon anders planen. Also auch für uns dieses noch nicht. Wir machen vieles gut, wir machen vieles richtig. Wir machen manches noch nicht gut. Und das muss bei uns so sein, das muss bei allen Trainern so sein. Und dann wird es 100 Pro auch bei den Spielern so sein.
Also das jetzt mal, wenn ich das, ich habe das ja letztes Jahr, wie gesagt, aus ein bisschen mehr Vogelperspektive wahrgenommen, durch die Geschäftsführungsrolle. Das, was in diesem letzten Jahr entstanden ist an Spielweise, es ist jetzt fast egal, ob du dir die U13 anguckst oder die U17, du erkennst eine Schwarmintelligenz, du siehst, was die gemeinsam machen wollen, das hilft uns in diesem Positionstraining, das hilft uns natürlich auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, was die Ausbildungsinhalte sind. Und Thomas hat es ja schon gesagt, eigentlich gehören so zwei ganz übergeordnete Kriterien dazu, dass wir sagen, was ist das beste Lernumfeld. Das eine hatten wir schon angesprochen, wir müssen die Anforderungen höher, wir müssen es für die Jungs schwerer machen im Jugendbereich. Das passiert zum einen darüber, dass wir sie durchschieben, hochschieben. Wir haben jetzt, ich glaube, allein wenn man die U17 nimmt, 7 Spieler, die in der U19 schon sind. Wenn du die alle in die U17 stecken würdest, dann wären die natürlich vom aktuellen Leistungsniveau viel, viel, viel stärker und viel dominanter. Sie spielen aber am Wochenende bei Rot-Weiß Essen, ziehen das Spiel am Ende 3-0 relativ spät, aber die Jungs, die da auf dem Platz stehen, die müssen sowas von dafür arbeiten, damit sie dieses Spiel ziehen können. Und lässt du alle die Jungs, die jetzt dann schon in der U19 sind, da mitspielen, dann ist es für jeden Einzelnen zu einfach. Hm. Es kann natürlich auch passieren, dass du das Spiel in Essen dann nicht gewinnst und dann halt anstatt 3-0 gewinnst, auch mal 0-2 verlierst oder 0-3. Und alles in dieser Range ist auch okay. Wir müssen halt aufhören, oder was das nicht passieren darf, ist, dass wir ein 10-0 haben für uns oder gegen uns. Das ist beides fürs Lernen auf Dauer nicht sinnvoll. Aber dass die Jungs richtig arbeiten müssen, und ich weiß gar nicht, wann das erste Tor gefallen ist, ich glaube knapp in der 60., 57. oder sowas. Und bis dahin ist das einfach ein Spiel, wo du weißt, machst du jetzt einen Fehler, wirst du dafür bestraft. Und das Thema Fehler ist das zweite, dass wir eine Fehlerkultur haben. Thomas hat gerade gesagt, wir fangen bei uns damit an, wo die Jungs keine Angst davor haben, Fehler zu machen, sondern wo sie wissen, dass das Fehlermachen ein ganz, ganz elementarer Teil des Lernens ist. Und nur wenn ich von außen und vom Umfeld darin bestärkt wäre, dass Fehlermachen okay ist, solange ich daraus lerne und nächstes Mal den Fehler besser mache oder anders mache, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dann hilft das den Jungs, daran zu wachsen. Und dann trauen sie sich auch mit Mut, wieder in riskante Situationen reinzugehen. Weil auch das ist, wenn wir einen Spieler oben anbringen, der gelernt hat, riskant zu spielen, der gelernt hat, als Innenverteidiger anzudribbeln, als Sechser auch eine Aufdrehbewegung zwischen zwei Gegenspielern zu machen. Und dann kommt ein Profitrainer und sagt, du, wir können auch mal den Ball lang rüberspielen. Diese Adaptation ist das Leichteste für einen jungen Spieler, den es gibt. Andersrum hast du keine Chance. Du hast immer gelernt, lange Bälle zu spielen und jetzt kommt der nächste Trainer und sagt, okay, da in die Pocket, in das Enge, da musst du reinspielen und da drin musst du eine Lösung finden. Und plötzlich sind die Gegenspieler aber Julian Brandt, Marcel Sabitzer und Co., diesen Shift kriegst du nicht mit hin. Das heißt, wir bauen eine Treppe, die möglichst steil ist, damit der letzte Schritt auf der Treppe in den Profibereich möglichst klein ist. Wenn wir diese Treppe aber flach bauen mit zu wenig Widerständen, am Ende der Profibereich bleibt gleich schwierig, dann ist dieser letzte Schritt der so riesig ist. Das heißt, unsere Aufgabe im Jugendbereich ist es, die Treppe und die Rampe so steil zu bauen, dass möglichst am Ende der Schritt der einfachste ist und nicht der Schritt im Jugendbereich von einer Jugendmannschaft zur nächsten.
Was sind denn, wir haben jetzt viel über Spielkonzeption, über Hochschieben der Spieler, Biobanding etc. gesprochen. Was sind denn die Learnings aus dem ersten Jahr? Positiv, negativ?
Ja, auch da weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, eine Sache, die mich echt verändert hat, hat viel mit der Vereins-DNA zu tun. Also ich wurde ja reingeholt, damit wir einen gepflegten Ball spielen. Ich habe aber gemerkt, wie krass die Sehnsucht aller Leute hier ist nach Mentalität und Defensive. Und das hat mich auch nochmal total verändert, weil wir dann nach einem halben Jahr eben auch angefangen haben, analog zur Offensive, das war eine bewusste Einseitigkeit, eine bewusste Übertreibung, dann diese Themen aufgemacht haben. Also mit dem Kickoff zum Jahreswechsel war dann plötzlich defensive Thema. Und da haben wir ja unfassbare Spezialisten, also unheimlich viel von Mike Thulberg gelernt, was das angeht. Also Thema Mentalität, Thema Defensivarbeit. Also Das war für mich nochmal eine steile Kurve, was mein Lernen angeht. Also ich hatte da nie so den Fokus drauf. Und es gab ganz viele andere im Verein. Also Olli Tristram zum Beispiel, der jetzt Cheftrainer bei den Kleinen werden durfte, der noch im U17-Bereich Co-Trainer war. Da hatte ich auch immer so das Gefühl, ja, das ist ja schön und gut, das alles mit Ball, das haben wir jetzt verstanden, da müssen wir besser werden. Aber wir sind der BVB. Das Innerste wird auch immer das Kämpfen, Schrubben sein, das Underdog sein, dieses Stadion zum Brennen bringen. Und das hat bei mir ein bisschen gedauert. Und ich habe mich dann irgendwann aber auch, also ich habe auch ein bisschen gebraucht, darauf eingelassen, weil ich einfach gespürt habe, das eine wird hier nicht ohne das andere funktionieren. Und dann für mich selber zu begreifen, wie das auch funktioniert und was es da für wirklich clevere Prinzipien auch gegen den Ball gibt, was das Spaß machen kann mit dieser Aggressivität und Intensität dann eben Zweikämpfe zu führen, als Mannschaft zu arbeiten. Wir haben dann Marcel Schmelzer auch noch mit dazu genommen, weil das natürlich aus erster Hand alles erfahren hat, und da würde ich im Nachgang wirklich sagen, dieses Thema hätte ich viel früher, viel prominenter setzen sollen, dann wäre wahrscheinlich auch einiges einfacher gelaufen.
Hast du noch Erfahrungen jetzt so aus dem ersten Jahr?
Ich glaube, das, was wir, also wenn man das jetzt sich immer so anguckt, dann klingt das ja alles in Anführungsstrichen rosa-rot, und dieser Change-Management-Prozess ist ja eigentlich abgeschlossen über alles, was von dem, die da reden. Ich glaube, das Learning aus dem ersten Jahr ist auch, wie viele Stakeholder erstmal drumherum überhaupt sind, also mit Beratern, mit Eltern, mit Medien, mit Vereinsvertretern, mit Verbänden, mit ich vergesse bestimmt noch mindestens 10 andere, wie unfassbar wichtig das ist, jeden wirklich intensiv mit dieser Idee abzuholen. Wir haben letztes Jahr ja angefangen und es war klar, dass es startet, und es ist erstmal aus dem inneren Bereich so herausgewachsen, und das war in der U12 bis U15 mit dem Biobanding noch relativ gut geschützt, weil das eine Altersklasse ist, wo viele Stakeholder noch nicht so den Fokus drauf haben. In dem Moment, wo du es aber auf die U17, U19 mit der Strahlkraft, die diese Mannschaften im BVB, beim BVB natürlich haben, wie wichtig es ist, das mitzunehmen und zu transportieren. Und auch, wir haben natürlich eine Erwartungshaltung an uns selber gesetzt in den letzten 10 Jahren, dass gerade jetzt mal Spieler, die im Leistungsbereich dazukommen, mit ihrem Umfeld, mit Eltern und Beratern auch die Erwartungshaltung haben, ja, da kann ich den Jungen ja ins Schaufenster stellen. Der spielt ja um die deutsche Meisterschaft dort mit. Das ist doch das eigentlich, was den Jungen nach oben pusht. Und wenn die sagen, ja, das ist für den Moment, wann ploppst du das erste Mal oben drauf? Ist das ein totaler Boost? Jetzt gucken wir uns mal an, wie viele Jungs, die nachhaltig auf Champions League-Niveau gespielt haben, im Jugendbereich nichts gewonnen haben. Oder andersrum, wie viele Jungs früh ein Debüt hatten und danach 1, 2, 3 Jahre fast nicht mehr auf weitere Spiele im Profibereich kommen. Das heißt, natürlich hat der ein oder andere ein großes Interesse daran, dass sein Spieler möglichst früh debütiert. Unser Fokus, finde ich, muss es aber sein, wann sind denn die ersten 50 Spiele? Und das kann sein, dass du mit 16 dein Debüt machst und das 50. Spiel aber erst mit 21 absolviert ist. Oder wir sagen halt, wir haben einen nachhaltigen Entwicklungsweg. Er ist nämlich mit 16 im Profidebüt, sondern vielleicht mit 17 oder 17,5. Ist aber so nachhaltig da oben angekommen, dass er sein 50. Spiel dann mit 19 gemacht hat schon. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr auf eine nachhaltige Durchlässigkeit in dem Profibereich achten, als auf den immer höher, schneller, weiter und sofort. Und das ist für mich ein Erkenntnis aus diesem ersten Jahr. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, auch, und ich weiß, auf die wird immer sehr kritisch geguckt, auch Berater, die das total verstehen und die diesen Weg für ihre Jungs sehen. Es gibt aber auch an ganz vielen Stellen immer noch Stakeholder von außerhalb oder auch teilweise von innerhalb, die einfach für diesen Anpassungsprozess noch brauchen. Weil am Ende musst du sagen, wir haben 20 Jahre lang für was anderes gestanden als Borussia Dortmund. Und das kriegst du nicht innerhalb von einem Jahr ohne irgendwelche Nebengeräusche kriegst du das umgedreht. Und je intensiver man sich mit allen Personen auseinandersetzt und deren Ängste und Bedürfnisse und Befürchtungen auch mit aufnimmt und mit ihnen darüber spricht, desto einfacher ist es, die zu überzeugen. Weil ich habe noch fast keinen Kontext gesehen, egal ob mit Sponsoren. Wir haben vorgestern hier einen riesen Sponsorentermin gehabt, wo ich genau die Idee einmal präsentiert habe. Die verstehen das alle. Die sehen auch alle, was da passiert. Aber wenn es ihnen keiner sagt, sitzen sie auf der Tribüne, gucken das Spiel, und das, was du im Zweifel siehst, ist, warum hat der Torwart jetzt zum dritten Mal den Ball verloren, und davon sind jetzt sogar 2 Gegentore entstanden. Die machen ja kompletten Humbug da. Das heißt, wir müssen aufklären, warum wir diesen radikalen Wechsel auch vollziehen. Deswegen vielen Dank für die Plattform hier, weil auch die hilft uns natürlich, außen einfach nochmal eine andere Erwartungshaltung zu setzen und ein Verständnis dafür zu schaffen, warum wir Dinge anders machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben.
Ich hoffe ganz schwer, dass das ganz viele Eltern, Berater und auch Kinder hören, weil in der Vergangenheit war es ja für uns auch relativ einfach loszuziehen und zu sagen, kommt zum BVB, weil hier werdet ihr in der U17 und in der U19 mit einiger Wahrscheinlichkeit deutscher Meister. Jetzt müssen wir denen erzählen, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passiert und trotzdem ist es das Allergeilste, dass ihr hier aufschlagt. Also ist eine riesen Herausforderung für jeden Scout, der dann plötzlich auf Eltern zugeht, Leute, die hier vorstellig werden. Wir müssen denen mal erklären, dass es gut sein kann für die Jungs, horrende Fehler zu machen, auch mal echt eine Klatsche zu kriegen. Das soll ein Grund sein, warum ihr hierher kommen wollt. Das soll euch nicht abschrecken, sondern genau weil euch das hier erwartet, möchtet ihr hierher kommen. Und dass das nicht ohne große Erklärung und ohne permanente Wiederholung auch passieren kann, glaube ich, versteht sich von selber. Sowas wird nicht einmal irgendwo am Rande irgendwo erwähnt und dann sagen die Leute, der Groschen ist gefallen, ich habe es kapiert.
Das hast du schon ein wichtiges Thema angesprochen. Wir wollten eigentlich auch noch mal so drüber reden, was bedeutet diese Entwicklung, die wir jetzt, Spielkonzeption plus Biobanding etc., was bedeutet das für die U19 in der DFB-Nachwuchsrunde, die jetzt sehr, sehr erfolgreich gestartet ist, aber auch in der UEFA Youth League, wo wir sehr interessante Gegner zugelost bekommen haben. Was bedeutet das für unseren Nachwuchs dort?
Erstmal, ich finde, die U19 zeigt perfekt, wie du mit einer jungen Mannschaft und mit einer extrem auf Ausbildung ausgerichteten Spielweise trotzdem erfolgreich sein kann. Also wenn wir vorher hingegangen wären, haben gesagt, diese junge Mannschaft, die hat viel mehr U17-Spieler drin als U19. Also der Hauptstamm ist U18, es sind aber mehr U17-Spieler als U19-Spieler in dieser Mannschaft, weil die U19-Spieler zum Großteil auch schon im U23-Kontext sind. Also wir haben 7 Spieler ja schon in der U23, die eigentlich noch U19 spielen könnten. Und das, was du siehst, ist, ja, die müssen sich strecken, gerade jetzt gegen Mannschaften wie Bochum und Leverkusen, die wir in der Vorrunde haben. Aber sie können sie schlagen mit dieser Art und Weise. Und die Schritte, die die Jungs aber bei den Siegen machen, die sind natürlich exorbitant größer, als wenn die U17-Spieler nicht dabei wären und dafür die U19-Spieler aus der U23 da wären. Und wir haben jetzt, wie in Bochum, du hast es beschrieben, wir haben die in der Vorbereitung, haben wir hier noch 0-3 verloren gegen Bochum. Und am Ende ist der Riesenunterschied ist der gewesen, die waren einfach kaltschnäuziger und haben halt hoch den Ball erobert und haben mit 2-3 geradlinigen Aktionen am Ende uns die Dinger eingeschenkt. Und wir müssen so viel Aufwand betreiben, um das Spiel zu ziehen. Mhm. Und jetzt in der Nachwuchsliga, ich glaube, wir brauchen uns in diesem Jahr keine Gedanken darüber machen, dass wir genug Challenges für die U19-Spieler haben. Also wir haben sie jetzt im normalen Ligenbetrieb, selbst gegen die kleinen Mannschaften schon. Wir haben sie gegen die Top-NLZs sowieso und wir haben jetzt im internationalen Bereich natürlich auch nochmal da die Chance, dass sie sich strecken müssen und strecken werden. Wir werden in die Youth League auch mit dem einen oder anderen U19-Spieler, der schon im U23-Kontext ist, auch fahren, aber wir trauen dieser jungen Mannschaft als Kern, und das wird der Kern sein, wir trauen der absolut auch zu, im Youth League-Bereich zu bestehen und dort die richtigen Entwicklungsschritte zu gehen.
Das höre ich hier zum ersten Mal. Na, ich muss schon sagen, also manchmal wird mir fast selber schon ein bisschen weiche Knie ob der steilen Rampe, die wir bauen. Aber ich würde einfach sagen, ey, lass uns ausprobieren, weil die machen es ja auf nationaler Ebene so geil. Aber international ist halt nochmal ein Level drüber. Also wenn dann Juventus Turin plötzlich mit nicht nur Altjahrgängen U19 kommt, sondern so fast schon Jungs, die eigentlich auch schon bei denen in der zweiten Mannschaft sind und Männer Fußballerfahrung haben und sowas, das wird so krass werden. Aber gleichzeitig ist ja das auch das Geile. Also wir trauen uns einfach gerade und wir schauen, wie heftig uns die Jungs am Ende auch ein Stück weit tatsächlich überraschen.
Ja. Apropos Überraschung, der BVB nimmt auch am Premier League International Cup in England teil. Erklär doch mal kurz bitte, Paul, was ist dieser Wettbewerb und warum nehmen wir teil und was haben wir für eine Erwartung, mit welcher Erwartungshaltung gehen wir in diesen Pokalwettbewerb?
Also erstmal, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, dass in England der Verband vor ein paar Jahren hingegangen ist und deutliche Reformstruktur vorgenommen hat. Eine davon ist eben, dass sie für die Spieler im Übergangsbereich, also die von Junioren in den Profibereich gerade übergehen, für die möglichst viele Wettbewerbsstrukturen anzubieten. Und das, was die Premier League macht, ist, für ihre 16 U21-Mannschaften, die sie haben, organisieren sie einen Cup, wo noch zusätzlich 16 ausländische Vereine eingeladen werden, die dann in insgesamt 4 Gruppen A8 Mannschaften, wo immer 4 Engländer und 4 ausländische Mannschaften zusammen sind, quasi eine normale Gruppenphase spielen. Also wir fliegen 4-mal auf die Insel und die ausländischen Mannschaften spielen immer gegen die englischen Mannschaften. Also aus FA-Sicht, die sagen, für unsere Engländer gibt es die Chance, gegen international zu spielen und für uns gibt es andersrum die Chance, gegen Engländer zu spielen. Und dann spielen wir dort gegen jetzt Manchester United, U21, Leeds United, Sunderland und West Ham. Korrekt?
Korrekt? Ja.
Und ich habe es ja vorhin gesagt, das eine ist das Pushen, das andere ist das Ziehen von oben. Wir bekommen einfach neben dem regionalen U23-Wettbewerb zwischen diesen beiden Mannschaften, also wir haben die U19 ist ja jetzt im Altergang die 2007er Jahrgänge, 2007 geboren ist der Altergang in der U19, das sind auch die, die in der Youth League noch spielen können, mit ein paar 06ern, also ein paar aus dem U20-Jahrgang. In dem International Premier League Cup geht das bis 2004. Das heißt, wir haben nochmal internationalen Wettbewerb, wo 3 Jahrgänge mehr die Chance haben, auch gegen internationale Top-Mannschaften sich zu messen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, diese Mannschaft wird auch aus einem Hybrid aus U19 und U23 bestehen. Vielleicht noch der ein oder andere U17, sondern dann gucken zu dem Zeitpunkt, aber hauptsächlich aus U19 und U23 bestehen. Und klar, das eine ist, zu dem Zeitpunkt, als wir uns für den International Premier League Cup angemeldet haben, konnten wir nicht sicher davon ausgehen, dass wir Youth League spielen dieses Jahr. Das ist das eine, weil das im Februar nicht so sicher war, wie es dann am Ende zum Glück über die Qualifikation der Profis zur Champions League noch geklappt hat. Und das zweite ist, es hilft uns aber wieder, individuelle Pfade zu wählen. Den einen Jungen halt mal da reinzuschmeißen und zu sagen, wie ist das denn gegen nochmal 2-3 Jahre Ältere auf einem internationalen Top-Niveau dich zu vergleichen.
Die U23 ist ja, sage ich jetzt mal, von anderen Vereinen aus betrachtet, von Fußballfanseite aus betrachtet, jetzt nicht immer was gefeiert wird, wenn du so eine U23 in deiner Liga hast. Und dann ist noch die Frage, wie wird die eigentlich zusammengesetzt? Also wie viele Talente sind dann da wirklich drin und wie viele hat man sich vielleicht von außen noch Potenzial dazugeholt? Wie seht ihr das mit unserer U23, wo ja auch viel in Bewegung ist?
Also das erste Mal ganz generell, ich glaube, die U23-Mannschaften in Deutschland haben einen exorbitanten Anteil an der Ausbildung der eigenen U- oder der eigenen Nationalspieler. Wenn wir uns mal die A-Nationalmannschaft angucken, dann sehen wir, dass fast alle Spieler, die in der A-Nationalmannschaft sind, ihre Schritte im Übergangsbereich über die U23-Mannschaften gegangen sind. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Alternative dazu wäre, dass wir in den zweiten, dritten und vierten Ligen in Deutschland eine andere Plattform schaffen und eine andere Notwendigkeit bei den Vereinen schaffen, dass sie junge Spieler aufs Parkett schicken. Mhm. Das wäre die Alternative dazu. Die Rahmenbedingungen sind ja die, wir müssen mit U23-Spielern spielen, bis auf 3 ältere Spieler, die in der Startelf spielen können. Das heißt, das determiniert ja schon mal den Rahmen. Das, was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dadurch, dass wir die Spieler in dem U19-Kontext lange in der U19 gelassen haben, damit sie da performen, damit sie sich da anbieten für ihr Debüt irgendwo, bei uns im Optimalfall oder woanders, waren sie so gut oder in ihrer Wahrnehmung so gut, dass der Schritt für die U23 häufig für sie unattraktiv war. Weil sie gesagt haben, wir sind jetzt deutschlandweit schon, gehören zu den besten U19-Spielern und die Zweitligisten und die Erstligisten klopfen an und ach, dann gehe ich doch zu Hannover oder Fürth oder was weiß ich. Das heißt, wir haben ganz viele Spieler nach der U19 verloren, die gar nicht bei uns in die U23 gegangen sind. Und gleichzeitig haben wir in der U23 einen Kontext gehabt, wo der Druck auf vor allem die Ligenzugehörigkeit so groß war, dass gesagt hat, ey, wenn das U23 der Rahmen ist, dann genau wie in den U-Mannschaften darunter auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der dritten Liga bin mit 22-Jährigen deutlich größer als mit 18-Jährigen. Weil die einfach 4 Jahre weiter sind in ihrer Entwicklung. Auch wenn das Talent vielleicht bei den 18-Jährigen deutlich höher ist, aber die 22-Jährigen können in einem Drittliga-Kontext gegen Herren einfach anders bestehen. Das heißt, auch da haben wir durch diese beiden Effekte über die letzten Jahre beobachtet, dass der Anteil der eigenen Talente, die aus dem Unterbau, aus den eigenen U-Mannschaften gekommen sind, die ist einfach zu klein. Es ist für zu wenige unserer eigenen Spieler der logische nächste Entwicklungsschritt gewesen, um im Übergangsbereich die Schritte Richtung Profibereich zu gehen. Mhm. Deswegen haben wir jetzt zum einen das NLZ um die U23 erweitert. Also die U23 war lange Zeit quasi eine zweite Profimannschaft. Sie war auch im Lizenzbereich aufgehangen. Sie ist jetzt in meinen Verantwortungsbereich gegangen. Also sie ist die höchste U-Mannschaft. Und trotzdem hat sie natürlich den Doppelauftrag. Einmal Spieler weiter auszubilden als den Hauptauftrag. Und der zweite ist aber Spieler, die oben den Durchstich noch nicht ganz geschafft haben, denen halt diese Spielpraxis zu geben. Weil am Ende, es gibt keine Währung, die wichtiger ist für einen Spieler, der noch nicht fest oben angekommen ist, als Spielminuten auf dem möglichst hohen Niveau. Und deswegen ist die Anforderung und die Erwartungshaltung an unsere U23 in den nächsten Jahren, dass wir den Anteil der eigenen NLZ-Spieler deutlich, deutlich hochentwickeln. Wir waren letztes Jahr bei knapp unter 10%. Knapp unter 10%, das heißt, nur ein einziger Spieler, der auf dem Platz steht, im Schnitt kam aus dem eigenen Nachwuchs. Das kann nicht unser Anspruch sein. Das ist einmal nochmal die Aufgabe für uns, von unten zu pushen aus den U-Mannschaften, und es ist gleichzeitig von oben so zu ziehen, dass du die Optionen auch hast, einen 18-Jährigen reinzustellen anstatt einen 22-Jährigen oder einen 27-Jährigen. Und wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall auf mindestens 20% kommen und uns über die nächsten 2 Jahre auf 50%. Also das ist die Quote, die wir uns gesetzt haben, dass wir in der Saison 27-28 mindestens die Hälfte aller Spielminuten über NLZ-Spiele abgedeckt haben.
Ich würde mal nochmal zurückgehen zu der Treppe, die du beschrieben hast. So wie du gerade so ein bisschen die Selbstwahrnehmung von U19-Spielern in der Vergangenheit, wahrscheinlich auch durch die Stakeholder drumherum beschrieben hast, ist es ja fast so, dass man sagen würde, okay, die vorletzte Treppenstufe, nämlich die U19, die erscheint schon so hoch und ich bin doch schon so weit. Warum soll ich denn quasi dann auf die nächste Treppenstufe gehen, wenn die fast schon wieder ein bisschen runtergeht? Ist das für euch dann so mit die Aufgabe, dass einfach so die U19, U23 wirklich aufeinander aufbauend auch wahrgenommen wird quasi? Weil du hast ein bisschen beschrieben, in der Vergangenheit war es nicht immer der Fall.
Das ist witzig, das ist definitiv in der Vergangenheit die Wahrnehmung gewesen, dass für den einen oder anderen Spieler eben genau das so eine halbe Treppenstufe wieder runter ist. Jeder, der seine ersten Spiele im Seniorenbereich gemacht hat, der sieht, dass auch der Sprung von einer U19-Bundesliga in eine Regionalliga und in die dritte Liga sowieso, das ist ein extremer Sprung nochmal nach oben. Du stehst da in der Regionalliga bei dem 28-jährigen, 30-jährigen Familienvater, der extrem abgeklärt schon ist, der das schon seit zig Jahren macht, der einen anderen Körper mitbringt, der eine andere Robustheit in den Zweikämpfen mitbringt und. Wer das nicht als Schritt nach oben empfindet, der ist auch wirklich dieser Glamour-Weltfußball extrem verfallen. Und diese Jungs, natürlich ist das Glamour rund um unsere U19 mit der Youth League, mit teilweise Berichterstattung, der ist größer als in der Regionalliga. Das ist definitiv so. Aber der Schritt, den die Jungs gehen müssen in dem mannschaftlichen Kontext, der ist in der U23 viel, viel, viel intensiver. Und deswegen gehört sie ganz klar in der Chronologie zwischen dem Profibereich und die U19 und ist nicht unterhalb der U19.
Ich bin total happy, dass du das so darlegst, weil ich wollte auch wild protestieren. Ich klebe hier am Mikro und will einfach sagen, bitte, bitte, das muss aufhören. Also wenn das so wahrgenommen wird, das ist so falsch. Da in der U23, da tummeln sich die Jungs, die irgendwann mal auf dem Level waren, wo jetzt unsere U19-Jungs sind, aber mit schon Erfahrung jetzt im Herrenfußball. Also ob die dann bei anderen NLZ schon ein bisschen älter sind, ob die dann irgendwie in Wuppertal, Siegen, sonst wo spielen. Also das ist ein ganz, ganz anderes Herausforderungsniveau. Die Athletik, also allein wenn man hier über die Plätze läuft, also wenn die U19 neben der U23 zum Training geht, weißt du, wer welche Mannschaft ist. Und wenn die Profis sich noch daneben stellen, dann ist es wieder so. Dann hast du so einfach dieses, da links sind noch die Kinder und da rechts sind die Maschinen. Also dieser Schritt, der ist massiv und es ist eine Auszeichnung, in dieser Mannschaft spielen zu dürfen. Das ist so ein wichtiger Bestandteil und das ist kein Knick und kein, oh, jetzt muss ich hier Regionalliga kicken, sondern du darfst in dieser Mannschaft spielen. Diese Mannschaft wird dir den nötigen Feinschliff verleihen.
Die meisten Gegenspieler, auf die Jungs dann ja treffen, waren selber mal NLZ-Spieler. Also die Regionalligen sind ja voll mit NLZ-Spielern, genau wie die dritte Liga. Das heißt, diese Spieler haben eine ähnliche Qualität plus Erfahrung. Ich glaube, das ist halt nochmal ein Sprung. Also wenn jeder, der mal mit einem U19-Spieler nach seinem ersten Männertraining oder Herrentraining gesprochen hat, der wird das ja auch hören. Ne? Also ich das seit Jahren mir zur Aufgabe gemacht. Wenn die Jungs das erste Mal bei der U23 waren, frage ich sie immer, und wie war's? Hast du einen Unterschied gemerkt? Und ich habe noch nie gehört, nee, sondern alle, puh. Also manche sind dann überrascht, weil sie dachten, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das doch nochmal eine ganze Schippe drauf ist. Aber alle waren halt so, dass sie sagen, boah, krass, das war jetzt doch nochmal was ganz anderes als U19. Daran schließt sich nämlich die Frage an, was sind da die Vorzüge der U23? Eigentlich habe ich die Antwort ja schon fast vorweggenommen. Was sind die Vorzüge eines Systems wie in Deutschland mit den U23-Mannschaften gegenüber einer klassischen, einfachen Nachwuchsrunde, wie es sie beispielsweise in England gibt?
Du redest jetzt von offener oder geschlossener Liga, also eine geschlossene, ja, U21-Liga.
Genau.
Wir kommen ja irgendwann an den Punkt, und die Engländer haben jetzt 2 Jahre mehr mit der geschlossenen, wir kommen ja irgendwann an den Punkt, dass wir aus diesem Alterskontext rausbrechen. Das heißt, die spielen dann immer in der U16, 17, 18, U21 immer gegen die 1-2 Jahrgänge um sie herum. Und irgendwann in dem Schritt in den Profibereich kommt ja, dass das weg ist. Das heißt, ich habe dann irgendwann einen 10-Jahres-Sprung oder einen 12-Jahres-Sprung. Und dann spiele ich halt als 18-jähriger Stürmer gegen einen 34-jährigen Mats Hummels. Und je früher und strukturierter wir die Jungs darauf vorbereiten, dass irgendwann, und wir haben jetzt ganz viel über dieses Physische gesprochen, je besser wir sie darauf vorbereiten, dass sie nicht von der Physis leben und dass sie mit anderen physischen Spielern in einen Kontext trainieren und spielen, desto einfacher wird am Ende dieser Übergangsbereich nach oben sein. Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, zu sagen, dass wir die U23-Mannschaften auch genauso offen lassen, wie sie jetzt sind, weil sie uns eben die Chance geben, besser auf das, was dann im Profibereich wartet, vorzubereiten. Gleichwohl verstehe ich den Protest und die Erwartungshaltung der Traditionsvereine und der Fanbasis zu sagen, ja, die haben aber in den dritten Ligen oder in den Regionalligen nichts zu suchen. Solange sich nicht fundamental was daran ändert, dass dann alternativ dazu in der dritten und vierten Liga ein größerer Druck aufgebaut wird, auf die Vereine junge Spieler spielen zu lassen, geht für mich an diesem Konzept überhaupt nichts dran vorbei. Weil das ist die einzige Chance für unsere jungen Nationalspieler in Deutschland, diesen Sprung in den Herrenbereich gut zu vollziehen.
Paul, du hast es gerade ganz kurz erwähnt, dass beispielsweise die Mehrzahl der Nationalspieler ihre Premiere in der U23, in ihren jeweiligen U23-Mannschaften gefeiert haben. Weißt du, wie viele das sind konkret? Weil das ist ja vielleicht eine doch größere Zahl, als die meisten denken.
Wir haben das mal exemplarisch uns angeguckt am Nations League-Kader, die jetzt im Sommer die Nations League gespielt haben, und haben gesehen, dass da von den 24 Spielern 18 über eine entsprechende U23 gegangen sind. Und das zeigt ja einfach, wie elementar wichtig die U23-Mannschaften für den Sprung in den Profibereich für die Spieler ist.
Du hast jetzt so oft über das Thema Vision gesprochen. Wie sieht die denn aus?
Also erstmal zur Einordnung. Eine Vision bedeutet ja, dass wir einen 5- bis 15-Jahres-Horizont haben. Also Vision heißt nicht, wie wir morgen das Thema evaluieren, sondern was wir für eine Ausrichtung haben, wo wir in 5 bis 15 Jahren stehen wollen. Und die Vision, die wir auch vorgegeben haben bei der letzten Klausurtagung, du warst dabei, wir haben mal 3 Tage uns wirklich mit allen NLZ-Mitarbeitern zusammengesetzt und ganz intensiv daran gearbeitet, wo es mit dem Nachwuchs hingehen soll. Die Vision ist, dass wir in 5 bis 15 Jahren Europas führende Talentschmiede sind und dass wir es schaffen, Spieler auszubilden, die nicht nur mal in der Champions League andocken, sondern die Champions League prägen. Das heißt, die Unterschiedsspieler und prägende Figuren der Champions League sind. Weil das ist der Auftrag, den wir haben. Wir haben eine Profimannschaft, die regelmäßig unter den Top 10 in Europa vertreten ist, und daraus leitet sich für uns auch der Anspruch für den Nachwuchs ab, dass das genau die Messlatte sein muss, für die wir hier die Ausbildungsarbeit betreiben.
Die Strategie, die ihr hier aufgezeigt habt, ist eine, die, glaube ich, auch Geduld bedarf, Vertrauen bedarf, Rückhalt bedarf. Was ihr hier schildert, bekommt ihr den ja auch. Spürt ihr auf der einen Seite diesen Rückhalt und auf der anderen Seite, Borussia Dortmund ist halt ein Riesenverein, um den sich so viele Leute kümmern, der ihnen am Herzen liegt. Inwiefern spürt ihr auch Druck?
Also erstmal, wir sind so überzeugt davon, dass dieser Weg für Borussia Dortmund der richtige Weg ist, weil er eben aus allen Perspektiven, die wir da drauflegen, für die Spieler die beste Möglichkeit bietet, sich zu entwickeln. Wir spüren, oder ich spüre, ich kann jetzt nicht für beide sprechen, ich spüre den Rückhalt auch von oben, weil, nochmal, wir haben vor 3 Jahren jetzt mit dem Biobanding-Thema, Lars als Geschäftsführer war maßgeblich involviert, dass Thomas Bräuch hierher gekommen sind. Lars hat mich als NLZ-Leiter, das heißt, diese Idee, wir wurden ja nicht eingesetzt in unsere Rollen und haben dann gesagt, ach übrigens, jetzt sitzen wir da, so würden wir es gerne machen, sondern es war ja vorher klar, für was Thomas steht, es war vorher klar, für was ich stehe. Insofern gibt es die breite Unterstützung für diesen Weg auf jeden Fall. Gleichwohl, das haben wir vorhin auch gesagt, ist Borussia Dortmund mit der Strahlkraft, die dieser Verein mitbringt, natürlich so, dass automatisch dort auch ein Druck drauf ist. Wichtig für uns ist ja, dass wir in der Fehlerkultur, in der wir leben, diesen Druck nicht an die Jungs heranlassen, dass sie dadurch gehemmt sind, mutige und lösungsorientierte Entscheidungen zu treffen. Dass jeder Spieler und jeder Verantwortliche, der in den schwarz-gelben Farben unterwegs ist, weiß, was da für eine Verantwortung mit einhergeht. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Aber dadurch, dass wir so überzeugt sind davon, dass das der richtige Weg sind, empfinde ich es in der täglichen Arbeit weniger als Druck, sondern eher als riesiges Privileg, das bei einem Verein mit der Strahlkraft und mit der Größe diesen Paradigmenwechsel vollziehen zu dürfen.
Thomas,
da kannst du nichts mehr sagen.
Ja, ich finde das mit dem Druck echt eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil ich es für mich selber noch nicht so gänzlich geblickt habe. Auf der einen Seite spüre ich so gar keinen Druck, weil ich gut mit einem Scheitern innerhalb der Idee leben könnte. Also ich glaube so sehr an diesen Weg, wir glauben so sehr an diesen Weg. Ich möchte das probieren und ich bin überzeugt davon, dass wir das erleben werden. Fußball ist aber halt auch Fußball. Es sind so viele Stakeholder, es ist so ein großer Verein. Wenn irgendwann wieder umgedacht werden sollte, mein Gott, dann ist das so. Insofern spüre ich für mich keinen Druck im Sinne von, ich muss irgendwas tun, ich brauche irgendwelche Ergebnisse, um in Amt und Würden bleiben zu dürfen. Das ist es überhaupt nicht. Was ich spüre, ist eben die Notwendigkeit, Leute mitzunehmen, zu überzeugen, Widerstände zu brechen, weil das ist schon auch faktisch noch so. Es hat noch nicht jeder verstanden, was wir hier machen. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht sogar so, sie blicken es irgendwo, aber gehen den Weg so nicht mit, haben andere Ideen, interpretieren Dinge anders, was auch völlig okay ist. Und das ist aber der zähe Teil der Arbeit, weil, wie ihr richtig beide gesagt habt, das ist ja eine Sache, das braucht Zeit, wir müssen geduldig sein. Das ist nicht irgendwie Hand auflegen und über Nacht haben wir 3 Top-Talente. Das heißt, wir haben 3, 4, 5 Jahre vor uns, diese ganzen Jahrgänge, die müssen jetzt erstmal durchgehen. Und wenn dann vielleicht früh schon die ersten durchstarten, super. Die Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es ein bisschen länger dauern wird. Und wenn du in der Phase die Ergebnisse nicht immer einfährst, ja, dann kann es mal windig werden. Also das ist das, was ich spüre. Das ist auch mitunter eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, ich liebe das, was wir hier machen dürfen. Ich empfinde es auch als unheimliches Privileg. Und ich bin unendlich optimistisch. Ich gucke mich hier um. Also ich habe ja den langen Dienstag vorher mal ein bisschen beschrieben. Ich spüre, was hier gerade abgeht. Es gibt keine Welt, in der das nicht klappt. Deswegen sehen wir uns dann bestimmt auch in 15 Jahren wieder zum Interview.
Sehr schön. Dann wirklich vielen Dank für eure Zeit. Vielleicht an alle, die zugeschaut und zugehört haben, nochmal der Hinweis. Immer in der Nacht von Montag auf Dienstag blicken wir zurück in diesem Podcast auf das schwarz-gelbe Wochenende und natürlich auch auf die Mannschaften aus dem U-Bereich. Also wenn ihr sagt, boah, das war interessant, dann möchte ich mehr drüber wissen. Immer wenn ihr dienstags morgens aufwacht, kriegt ihr einen Rückblick. Und natürlich sprechen wir nicht nur über die U-Mannschaften, sondern auch mit den Trainern und wenn Jens das ermöglicht, dann auch mit dem ein oder anderen Spieler. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.
Danke euch.
Danke
euch.
Danke sehr.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.